Stiermann kam, gefolgt von Staatsanwalt Roth, Monika und einem Tross Journalisten, in den Saal geeilt. Walde hatte kaum Platz genommen, als Stiermann schon seine englischen Zahlenkenntnisse ins Mikrofon spuckte. Test, one, two. Test, one, two. Es fehlte noch, dass er den Journalisten »Are you ready?« zugerufen hätte. Er beließ es bei einer kurzen Begrüßung und der Vorstellung der am Pressetisch Anwesenden, bevor Monika gewohnt souverän den neuen Fall schilderte und die Maßnahmen der Polizei darstellte, die hauptsächlich aus der Bildung einer Sonderkommission mit der damit einhergehenden Aufstockung des Personals und dem Hinzuziehen von Spezialisten verbunden war. Als Walde das Wort erteilt wurde, bat er die Presse zu erwähnen, dass sich Zeugen bei der Polizei melden sollten, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der beiden Taten gemacht hatten. Besonders an diejenigen sollte appelliert werden, die verdächtige Schreiben erhalten hatten. Die Mehrheit der Fragen, die anschließend gestellt wurden, bezog sich auf den Zusammenhang zwischen den beiden Morden und der möglichen Gefährdung weiterer Personen aus der regionalen Wirtschaft. 2 Stunden später war die Besprechung, in der die weitere Vorgehensweise koordiniert worden war, zu Ende. Walde hatte soeben hinter seinem Schreibtisch Platz genommen und ein Telefonat begonnen, als mit einem Mal ein hellgekleideter Mann mit Woody Allen-Brille und 2 prallgefüllten schwarzen Aktentaschen in seinem Büro stand. Walde hatte sein Hereinkommen nicht bemerkt, weil er während des Gesprächs seinen Stuhl mit dem Rücken zur Tür gedreht hatte. Der Mann stellte beide Taschen rechts und links von sich ab und blieb dazwischen stehen, während Walde beim Telefonieren überlegte, ob der Fremde sich verlaufen haben könnte. Endlich war das Gespräch beendet, indem es Walde nicht gelungen war, mit Hirschner verbunden zu werden, und er sich damit hatte begnügen müssen, von seiner Sekretärin einen Termin für den Nachmittag zu erhalten.
»Tag, Weiler, LKA, der Profiler«, stellte sich der Mann vor.
Es lag Walde auf der Zunge zu antworten, »und ich bin Waldemar, der Kommissar«, aber er wusste sein Gegenüber nicht einzuschätzen. Er bot ihm einen Stuhl an, dabei bemerkte er, dass der Mann einen kleinen Rucksack trug.
»Entschuldigen Sie, dass ich mitgehört habe, aber Sie haben auf mein Klopfen nicht reagiert. Es handelte sich vermutlich um eine prominente Persönlichkeit.«
»Ja, so kann man es ausdrücken.
Ein Mann mit Geld, Macht und Ansehen.«
»So genau kann ich das nicht sagen. Da müssen Sie unseren Präsidenten fragen, der kennt ihn besser.«
»Dann wird er wahrscheinlich über mindestens 2 der geschilderten Attribute verfügen. Sonst hätten Sie ihn einfach einbestellen können.«
»Das erinnert mich an unsere afrikanischen Kollegen, mit denen ich gestern gesprochen habe. Die handhaben das so.«
»Und?«
»Mich interessiert nicht nur, was die Leute zu sagen haben. Ich schaue mir auch gern ihr Umfeld an.«
»Das ist ganz meine Ansicht, wobei ich auch gerne schnuppere, schmecke und fühle.«
»Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
»Danke, aber ich würde gerne gleich mit der Arbeit beginnen. Im ICE bin ich bestens versorgt worden.«
»Seit wann wurde Trier von einem ICE angefahren?«, überlegte Walde, als er Weiler zum Erkennungsdienst brachte. Er trug eine der beiden Taschen, die so schwer war, als wäre sie randvoll mit Backsteinen gefüllt. Dann verständigte er Grabbe, der dem Mann vom LKA zur Hand gehen sollte.
»Möchtest du heute etwas Leckeres zum Mittag essen?«
Walde entspannte sich sofort, als er Doris Stimme am Telefon hörte.
»Gern.
Und auch was Gutes trinken?«
Sie hatte ihren verführerischen Ton gewählt.
»Ja.
In einer Dreiviertelstunde bei mir?«
»Ich freue mich.«
40 Minuten später bog Walde von der Christophstraße in den Hof vor dem grauen Gebäude ein, in dem Jo arbeitete. Jo besaß weder einen Wagen noch einen Führerschein. Dennoch verfügte er hier im Hof über einen eigenen Parkplatz. Das Schild »Kommissar für Reblausbekämpfung« hielt offensichtlich Unbefugte ab. Von Zeit zu Zeit stand ein Dienstwagen für Jo bereit, mit dem er sich chauffieren ließ. Marie, seine Frau, parkte ihren 2CV-Kastenwagen hier, wenn sie etwas in der Nähe zu erledigen hatte. Heute war der Platz frei. Walde beeilte sich beim Verlassen des Hofs, bevor er von Jo gesehen wurde.
Doris trug ein geblümtes Sommerkleid.
»Neu?«, fragte Walde zur Begrüßung und gab ihr einen Kuss.
»Steht dir gut?«
Ihr Parfum wurde vom Duft nach Dampfnudeln überlagert.
»Gefällt es dir?«
»Vielleicht ein wenig zu lang«, bemerkte er.
»Zu Hause einen halber Meter zu lang und draußen einen Meter zu kurz, stimmt's?«
Sie hatte den Tisch auf dem kleinen Balkon gedeckt, der windgeschützt in der Sonne lag.
»Ich habe mit Leo gesprochen. Er ist einverstanden. Beim Anwalt war ich auch schon. Die Scheidung läuft.«
»Und, wie fühlst du dich?«
»So, als würde ich von einer Last befreit. Als könne etwas Neues beginnen.«
»Eine neue Last?«, fragte Walde.
»Wer weiß?« Sie verschwand in der Küche. Es gab Dampfnudeln mit Weinsoße. Waldes absolutes Leibgericht. Die Dampfnudeln schmeckten fantastisch. Zu seinem Bedauern musste er sich nach der dritten Portion dem begrenzten Volumen seines Magens fügen. Ihren Espresso tranken sie friedlich nebeneinander auf der Holzbank sitzend, zu den Klängen von Die Fass, die dezent durch die offene Tür des Wohnzimmers drangen.
»Und? Hat's geschmeckt?«
»Das hast du ja wohl gesehen, ich platze gleich.«
»So gut wie bei deiner Mutter?«
»Besser.« Er küsste ihren Hals. »Fast so gut wie bei Tante Martha.«
»Wie bitte?«
»Aber die hatte nicht so schöne Beine wie du.«
»Musst du heute nicht mehr arbeiten?«
»Wie wär's mit einer Nachspeise?«
»Was wünscht der Herr?«
»Was ganz Süßes.«
»Vegetarisch?«
»Nein, es kann ruhig etwas Fleisch dran sein.«
»Hey, wo hast du denn deine Hand? Wir sind hier auf dem Balkon, wo jeder hingucken kann.«
»Dann gehen wir halt rein.«
»Spülen?«
»Das können wir nach dem Dessert erledigen«, hauchte er ihr so nah ins Ohr, dass sie schauderte.